Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 22. Oktober. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem Buch Jeremia die Kapitel 39 bis 41. Der Untergang Jerusalems. Im 9. Regierungsjahr von Zedekia, dem König von Juda, im 10. Monat, erschien Nebukadnezar, der König von Babylonien, mit seinem ganzen Heer vor Jerusalem und begann mit der Belagerung der Stadt. Im 11. Jahr Zedekias, am 9. Tag des 4. Monats, schlugen die Babylonier eine Bresche in die Stadtmauer. Die babylonischen Heerführer hielten Einzug in Jerusalem und richteten beim Mitteltor ihr Hauptquartier ein. Bei ihnen befand sich auch Nergal-Sarezer, Samgar-Nebu, der Palastvorsteher Sar-Sechim und noch ein anderer Nergal-Sarezer, der oberste königliche Berater. Als König Zedekia und seine Kriegsleute das sahen, verließen sie bei Nacht die Stadt durch den Torweg zwischen den beiden Mauern am königlichen Garten und flohen in östlicher Richtung zur Jordanebene. Sofort nahmen babylonische Truppen die Verfolgung auf und holten Zedekia in der Ebene bei Jericho ein. Er wurde gefangen genommen und zu Nebukadnezar nach Ribla in der Provinz Hamat gebracht. Dort sprach ihm Nebukadnezar selbst das Urteil. Zedekia musste mit ansehen, wie man seine Söhne abschlachtete. Auch alle führenden Männer von Juda wurden dort hingerichtet. Danach wurden Zedekia die Augen ausgestochen. Mit Ketten gefesselt wurde er nach Babylon gebracht. In Jerusalem steckten die Babylonier den königlichen Palast und alle anderen Häuser in Brand und rissen die Stadtmauern ein. Den Rest der Stadtbevölkerung, auch alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, führte Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache Nebukadnezars, in die Verbannung nach Babylonien. Nur von der ärmsten Schicht der Bevölkerung ließ er einen Rest in Juda zurück, Leute, die gar keinen Besitz hatten. Ihnen gab Nebusaradan Äcker und Weinberge. Jeremias Befreiung. Für die Behandlung Jeremias hatte Nebukadnezar dem Befehlshaber der Leibwache, Nebusaradan, folgende Anweisung mitgegeben. Sieh zu, dass du den Mann findest. Nimm ihn in deine persönliche Obhut und achte darauf, dass niemand ihm etwas antut. Wenn er Wünsche äußert, erfülle sie ihm. Darum gaben die führenden Männer des babylonischen Heeres den Befehl, Jeremia aus dem Wachthof zu holen. Es waren der Oberbefehlshaber Nebusaradan, der Palastvorsteher Nebuschasban, der oberste königliche Berater Nergal-Sarezer und die übrigen babylonischen Befehlshaber. Sie übergaben Jeremia an Gedalja, den Sohn Ahikams und Enkel Schafans, damit er ihn sicher nach Hause geleite. So blieb Jeremia mitten unter dem Volk. Verheißung an den Ausländer Ebed-Melech. Als Jeremia noch im Wachthof gefangen gehalten wurde, war an ihn das Wort des Herrn ergangen und er erhielt den Auftrag, »Geh zu dem Äthiopier Ebed-Melech und sage ihm, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, der Gott Israels. Jetzt lasse ich in Erfüllung gehen, was ich dieser Stadt angekündigt habe. Sie wird untergehen. Du selbst wirst das miterleben, aber dich werde ich retten, wenn es soweit ist. Du wirst nicht den Leuten in die Hände fallen, vor denen du dich fürchtest. Ich sorge dafür, dass niemand dich umbringt. Du sollst mit dem Leben davonkommen, weil du auf mich, den Herrn, vertraut hast. Jeremia bleibt in Juda. Der Herr sprach wieder zu Jeremia, nachdem dieser von Nebusaradan, dem Befehlshaber der Leibwache, in Rama erkannt und freigelassen worden war. Jeremia befand sich dort mit gefesselten Händen unter all den Leuten aus Jerusalem und Juda, die als Gefangene nach Babylonien gebracht werden sollten. Doch der Befehlshaber der Leibwache entdeckte ihn, ließ ihn zu sich bringen und sagte zu ihm, »Der Herr, dein Gott, hat diesem Land das Unheil im Voraus angedroht, das jetzt eingetroffen ist. Er hat seine Drohung wahrgemacht. Weil ihr euch gegen ihn verfehlt und nicht auf ihn gehört habt, musste es so kommen.« Aber dir nehme ich jetzt die Fesseln ab. Du sollst frei sein. Wenn du mit mir nach Babylonien gehen willst, dann komm mit, ich werde mich um dich kümmern. Willst du nicht mitkommen, ist es auch gut. Das ganze Land hier steht dir offen. Du kannst gehen, wohin du willst. Als Jeremia sich nicht sogleich entscheiden konnte, sagte Nebusaradan zu ihm, »Kehr doch zurück zu Gedalja, dem Sohn Ahikams und Enkel Schafans, den der König von Babylonien als Statthalter über die Städte von Juda eingesetzt hat. du kannst bei ihm wohnen und so mitten unter deinem Volk bleiben. Du musst es aber nicht, du kannst gehen, wohin du willst. Nebuzaradan machte Jeremia noch ein Geschenk und gab ihm Verpflegung mit auf den Weg. Jeremia ging daraufhin zu Gedalia nach Mizpa und lebte mitten unter den Leuten, die im Land zurückgeblieben waren. Das Volk sammelt sich um Gedalia. Einige Truppenführer aus Juda waren mit ihren Leuten noch im offenen Land verstreut. Sie hörten, dass der König von Babylonien Gedalia, den Sohn Ahikams, zum Statthalter über Juda eingesetzt und ihm den ärmeren Teil der Bevölkerung unterstellt hatte, der nicht nach Babylonien weggeführt worden war, Männer, Frauen und Kinder. Es waren Jeschmael, der Sohn von Netanja, Johanan und Jonathan, die Söhne Kareachs, Seraja, der Sohn Tanhumets, ferner die Söhne von Ephai aus Netopha und Jaasania aus Maacha. Sie alle kamen daraufhin zu Gedalia nach Mizpa. Gedalia sagte zu ihnen: Ich gebe euch mein Wort, ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr euch den Babyloniern unterwerft. Bleibt im Land, dient dem Babylonierkönig und es wird euch gut gehen. Ich selbst bleibe hier in Mizpa, um unsere Anliegen den Babyloniern gegenüber zu vertreten. Geht in die Städte ringsum und lasst euch dort nieder. Kümmert euch um die Wein- und Obst- und Olivenernte und legt davon Vorräte an. Viele Leute aus Juda waren zu den Moabitern, Ammonitern, Edomitern oder in andere Länder geflüchtet. Als sie erfuhren, dass der Babylonierkönig einen Rest der Bevölkerung in Juda zurückgelassen und Gedalia zum Statthalter ernannt hatte, kamen auch sie nach Juda zurück und meldeten sich bei Gedalia in Mizpa. Sie ernteten Wein und Obst in großer Menge. Gedalia wird von Jeschmael ermordet. Eines Tages kamen Johanan, der Sohn Kareachs, und die anderen Truppenführer, die im Land geblieben waren, zu Gedalia nach Mizpa und sagten zu ihm: Weißt du schon, der Ammoniterkönig Baalis hat Jeschmael, den Sohn von Netanja, losgeschickt, um dich zu ermorden. Aber Gedalia glaubte ihnen nicht. Johanan machte Gedalia sogar heimlich ein Angebot. Er sagte: Ich werde Jeschmael umbringen und niemand wird erfahren, wer das getan hat. Wir dürfen nicht dulden, dass er dich tötet. Das hätte nur zur Folge, dass alle, die sich um dich gesammelt haben, wieder zerstreut werden und so auch noch der letzte Rest von Juda zugrunde geht. Aber Gedalia antwortete: Was du über Jeschmael sagst, ist nicht wahr. Du wirst ihm nichts zuleide tun. Im 7. Monat desselben Jahres kam Jeschmael, der Sohn von Netanja und Enkel von Elishama, in Begleitung von 10 anderen Männern zu Gedalia nach Mizpa. Jeschmael gehörte zur königlichen Familie und war einer der höchsten Offiziere des Königs gewesen. Während sie alle miteinander aßen, standen Jeschmael und seine Begleiter auf, zogen ihre Schwerter und töteten Gedalia, den der Babylonierkönig zum Statthalter für das Land eingesetzt hatte. Jeschmael brachte auch die anderen Männer aus Juda um, die bei Gedalia in Mizpa waren, und ebenso die babylonischen Kriegsleute, die er dort fand. Jeschmael ermordet Pilger aus Samarien. Am folgenden Tag, noch hatte niemand erfahren, dass Gedalia von Jeschmael ermordet worden war, näherten sich Mizpa 80 Männer. Zum Zeichen der Trauer waren ihre Bärte abgeschnitten, ihre Kleider zerrissen, ihre Haut blutig geritzt. Sie kamen aus Sichem, Schilo und Samaria und wollten nach Jerusalem, um Weihrauch und andere Opfergaben zum Tempel des Herrn zu bringen. Jeschmael ging weinend aus Mizpa hinaus ihnen entgegen und lud sie ein: Kommt zu Gedalia, dem Sohn Ahikams. Als die Männer aber in der Stadt waren, wurden sie von Jeschmael und seinen Leuten niedergemetzelt und ihre Leichen in eine Zisterne geworfen. Nur 10 von ihnen wurden verschont. Sie hatten zu Jeschmael gesagt: Töte uns nicht. Wir zeigen dir, wo wir auf dem Feld Vorräte versteckt haben. Weizen und Gerste, Öl und Honig. Die Zisterne, in die Jeschmael die Leichen der Ermordeten werfen ließ, war dieselbe große Zisterne, die König Asa von Juda hatte aushauen lassen, als er gegen Baasha, den König von Israel, Krieg führte. Jetzt füllte Jeschmael, der Sohn von Netanja, sie ganz mit Leichen. Die Mitgeschleppten werden befreit. Den Rest der Bevölkerung von Mizpa und auch die Töchter des Königs von Juda, alle, die Nebuzaradan, der Befehlshaber der Leibwache, in die Obhut Gedalias gegeben hatte, nahm Jishmael gefangen und zog ab, um mit ihnen auf ammonitisches Gebiet hinüber zu gelangen. Als Johanan, der Sohn Kareachs, und die anderen Truppenführer hörten, was Jishmael getan hatte, verfolgten sie ihn mit allen ihren Männern und holten ihn beim großen Teich von Gibeon ein. Die Leute, die Jishmael aus Mizpah mitgeschleppt hatte, freuten sich, als sie Johanan und die anderen Truppenführer kommen sahen. Sie kehrten Jishmael den Rücken und liefen zu Johanan, dem Sohn Kareachs, über. Jishmael entkam mit 8 seiner Männer und ging zu den Ammonitern. Aufbruch nach Ägypten. Johanan, der Sohn Kareachs, und die anderen Truppenführer übernahmen nun die Verantwortung für die Leute, die Jishmael nach dem Mord an Gedalia aus Mizpah weggeführt hatte und die sie ihm bei Gibeon abgejagt hatten. Es waren Männer, Frauen und Kinder und unter den Männern auch Hofbeamte und Kriegsleute. Sie alle flohen nach Süden bis zur Herberge Kimhams bei Bethlehem. Dort machten sie vorläufig Halt, um dann weiter nach Ägypten zu ziehen. Sie hatten Angst vor den Babyloniern, denn Jishmael hatte Gedalia ermordet, den der Babylonierkönig zum Statthalter für Juda eingesetzt hatte. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Eingangsgruß. Diesen Brief schreibt Paulus, zum Apostel von Jesus Christus bestimmt, durch den Willen Gottes und dazu beauftragt, das Leben zu verkünden, das uns durch Jesus Christus versprochen ist. Ich schreibe an Timotheus, meinen lieben Sohn. Gnade, Erbarmen und Frieden sei mit dir von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Dank des Apostels für Timotheus. Wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank gegen Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es schon meine Vorfahren taten. Tag und Nacht denke ich unablässig an dich in meinen Gebeten. Ich erinnere mich an deine Abschiedstränen und sehne mich danach, dich wiederzusehen, damit ich mich so recht von Herzen freuen kann. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Ermahnung zur Treue. Darum ermahne ich dich. Lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen, freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade, wie er sie uns durch Jesus Christus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Darum geht es in der guten Nachricht, die ich als Apostel und Lehrer öffentlich bekannt zu machen habe. Darum muss ich auch dies alles erleiden. Aber ich stehe dazu, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe, und bin überzeugt, dass er die Macht hat, bis zum Tag des Gerichts sicher zu bewahren, was er mir anvertraut hat. Halte dich an die gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Nimm dir daran ein Beispiel, wie du selber reden sollst. So hast du Teil an dem Glauben und der Liebe, wie sie durch Jesus Christus in uns leben. Bewahre die Lehre, die dir anvertraut worden ist. Der Geist Gottes, der uns geschenkt wurde, wird dir die Kraft dazu geben. Schlechte und gute Erfahrungen mit Mitarbeitern. Du weißt ja, dass alle in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben, auch Phygelus und Hermogenes. Der Herr schenke den Angehörigen von Onesiphorus sein Erbarmen. Er hat mich oft ermutigt. Dass ich im Gefängnis bin, hat ihn nicht abgeschreckt. Er hat sich nicht ängstlich von mir zurückgezogen. Sobald er hier in Rom ankam, hat er nach mir gesucht, bis er mich fand. Und was er in Ephesus alles für die Gemeinde getan hat, weißt du besser als ich. Unser Herr möge ihm helfen, am Tag des Gerichts bei Gott Erbarmen zu finden. Die Psalmen 90 und 91. der ewige Gott, der vergängliche Mensch. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Menschengedenken warst du unser Schutz. Du, Gott, warst schon, bevor die Berge geboren wurden und die Erde unter Wehen entstand, und du bleibst in alle Ewigkeit. Du sagst zum Menschen, werde wieder Staub. So bringst du ihn dorthin zurück, woher er gekommen ist. Für dich sind 1000 Jahre wie ein Tag, so wie gestern, im Nu vergangen, so kurz wie ein paar Nachtstunden. Du scheuchst die Menschen fort, sie verschwinden wie ein Traum. Sie sind vergänglich wie das Gras, morgens noch grünt und blüht es, am Abend schon ist es verwelkt. Weil du zornig bist und dich gegen uns stellst, sind wir verloren und müssen vergehen. Denn du siehst die geheimsten Fehler. Alle unsere Vergehen deckst du auf. Dein Zorn liegt schwer auf unserem Leben, darum ist es so flüchtig wie ein Seufzer. 70 Jahre sind uns zugemessen, wenn es hochkommt 80. Doch selbst die besten davon sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und wir sind nicht mehr. Doch wer begreift schon, wie furchtbar dein Zorn ist und wer nimmt ihn sich zu Herzen? Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Herr, wie lange zürnst du uns noch? Hab doch Erbarmen mit uns und wende dich uns wieder zu. Lass uns jeden Morgen spüren, dass du zu uns hältst, dann sind unsere Tage erfüllt von Jubel und Dank. Viele Jahre hast du Unglück über uns gebracht, gib uns nun ebenso viele Freudenjahre. Lass uns noch erleben, dass du eingreifst, zeig unseren Kindern deine große Macht. Herr, unser Gott, sei freundlich zu uns. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein, ja, Herr, lass gelingen, was wir tun. Psalm 91, unter Gottes Schutz. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht, auch nicht vor Überfällen bei Tag, vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem Fieber, das am Mittag wütet. Auch wenn 1000 neben dir sterben und 10.000 rings um dich fallen, dich selber wird es nicht treffen. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott alle straft, die ihn missachten. Du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden. Darum wird dir nichts Böses geschehen. Kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Löwen und Schlangen können dir nicht schaden, du wirst sie alle niedertreten. Gott selber sagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes, erfülltes Leben. Er wird die Hilfe erfahren, auf die er wartet. Sprüche 26, die Verse 1 und 2. Wer anderen eine Grube gräbt. Wie Schnee im Sommer und Regen in der Erntezeit, genauso unpassend sind Ansehen und Wohlstand bei einem Dummkopf. Wie ein flatternder Spatz oder eine fliegende Schwalbe, so ist ein unverdienter Fluch. Er lässt sich auf keinen Menschen nieder.